an den Abenden von dieser Kurzfreizeit immer mit Themen auseinandersetzen, die aus der Ethik stammen. Ethik ist die Frage von dem, was soll ich tun? Wie soll ich mich verhalten? Was ist falsch und was ist richtig? Also dogmatisch überlegen wir uns, wie ist Gott? Aber ethisch würden wir die Frage stellen, welche Auswirkungen hat das? Darf ich das tun? Muss ich das lassen? Und heute Abend habe ich mir ein etwas schweißtreibendes Thema ausgesucht. Also schweißtreibend einfach deshalb, es soll um Arbeit gehen. Naja, und wenn wir an Arbeit denken und das gerade hier in der Freizeit, dann könnten manche dem Schweiß ausbrechen. Vielleicht, weil der eine oder andere sich daran erinnert, oh, was liegt da zu Hause doch alles an Arbeit rum, die erledigt werden muss? Oder vielleicht der Schreck dabei, wenn ich jetzt zurückkomme, dann habe ich besonders viel Stress, weil ein großes Projekt bei uns in der Firma ansteht. Vielleicht auch einfach deshalb, so würde es mir nämlich gerade gehen, also als ich hier gesessen habe, habe ich mir gedacht, also wenn ich jetzt den Auftrag hätte, hier an dem Bibelschulgarten noch ein bisschen umzugraben oder da den Haarrasen zusammenzuhaken, oh, dann würde mir aber auch der Schweiß ausbrechen, ne? Denn Arbeit ist ja nicht unbedingt nur etwas, was wir, oder sage ich es mal ganz individuell, von mir, was ich als immer so positiv empfinde. Also sicherlich, die meisten von uns würden sagen, Arbeit in der Bibel ist gut. Aber wie sieht das denn dann ganz praktisch aus? Also ich habe manchmal den Eindruck, Arbeit ist nicht ganz so gut. Also erst einmal, Arbeit macht Mühe. Und vielleicht sagt ihr, naja, hier die Arbeit an der Bibelschule, nicht? Was macht das schon? Das ist ja hier alles nur so ein bisschen locker. Also so ein bisschen unterrichten und so ein bisschen meine Predigt halten, das ist ja alles nicht so schlimm. Und ja, neulich, da war einer unserer Mitarbeiter in der praktischen Arbeit, der ein Jahr bei uns gewesen war, sehr viel mit angefasst hat, Michael Speth, den hatten wir verabschiedet. Und dann wurde er noch gefragt, ob er noch ein Wort an uns sagen wollte. Und das ist halt so richtig der Praktiker, nicht? Und da hat er dabei gesagt, ja, also er hatte noch nie so viele Kollegen, die nur fürs Reden bezahlt werden. Ja. Weil das ist dann halt der Praktiker, der kommt so aus dem Handwerk, nicht? Ist handwerklich ausgebildet. Das ist also gar nicht so das, was er eigentlich so kannte bei ihm in Betrieb, nicht? Ja, also das eben an der Bibelschule. Aber tatsächlich, das kann manchmal ziemlich aufreibend sein. Viel Nerven und Schweiß kosten dabei. Und wenn ihr wieder nach Hause gefahren seid, wird auch so ein ganzer Berg von Arbeit vor mir liegen. So, da habe ich einige hundert Exemplare von Ausarbeitungen von Schülern. Manche sind ja ganz schön, nicht? Aber nachdem ihr dann 50 Mal dasselbe gelesen habt, was hoffentlich dann immer auch richtig und gut ist, dann irgendwie ist das auch nicht mehr ganz so toll. Also Arbeit macht Mühe. Und dann körperliche Arbeit manchmal noch mehr. Und Arbeit macht ja nicht nur Mühe, die zerstört auch unseren Körper, nicht? Manche von euch sind schon ein bisschen älter als ich. Und dann merkt ihr es, da hat der eine in den Knien Probleme, nicht? Der andere hat im Rücken Probleme. Immer wegen dem Heben und Knien und was weiß ich da noch ist. Arbeit macht uns ja kaputt. Am besten wäre es doch nicht zu arbeiten, oder? Da wären wir nicht kaputt, wären wir älter, fühlen wir uns wohler dabei. Darüber hinaus, das sagen uns dann insbesondere die Psychologen, die sagen, diese Arbeit ist ja eine Selbstentfremdung. Wir müssen uns doch selbst verwirklichen. Und selbst verwirklichen, das tue ich, indem ich da Batikfarben irgendwo drauf male, indem ich eine schöne Sache da, was weiß ich, stricke und so, indem ich Musik komponiere, die vielleicht so schief ist, dass sie keiner hören will. Aber damit drücke ich mich aus. Meine innerlichen Auseinandersetzungen und so. Nicht, dass ich jetzt dagegen bin, wenn ihr Hand arbeitet oder Musik macht, aber da würden diese Leute sagen, die normale Arbeit, die entfremdet, das müssen die alles den Maschinen überlassen. Die machen das. Und da gab es ja schon in den 50er Jahren einen großen Traum einmal von der menschenleeren Fabrik. Also die produziert einfach nur und wir kaufen das nur noch. Und dann ist es ja auch so, wir könnten das Ganze jetzt noch fromm argumentieren, können sagen, Arbeit ist schlecht, denn die nimmt mir Zeit weg für Gott und für die Familie. Am besten nicht arbeiten, dann habe ich nur Zeit für Familie und Gott. Vielleicht so ähnlich, wenn wir sagen, ja, Familie ist auch noch zu weltlich, nicht? Nur noch für Gott. Auf dem Spaziergang heute haben wir uns ein bisschen unterhalten und da sind wir darauf gekommen, die Geschwister, mit denen ich mich unterhalten habe, die haben dann gesagt, also so, wir waren dann vor kurzem in Griechenland, oder von der Zeit in Griechenland, waren da bei dem Berg Athos, nicht? Und Athos, wisst ihr vielleicht in Griechenland, das ist so ein Berg, da leben nur Mönche. Und das wäre ja dann das Ideal, nicht? Nicht arbeiten, die ganze Zeit meditieren, Bibel lesen, beten und so, und damit ist alles erledigt. Wäre doch die Alternative, nicht? Was sagt Jesus? Das, was zählt im Himmel, das sind doch die geistlichen Werte. Oder wie sieht es aus, nach dem Motto unserer heutigen Zeit, Professor Schulz, der hat ein Buch geschrieben, die Erlebnisgesellschaft, schon einige Jahre her, aber da hat er einen Trend mit aufgenommen, den es hier bis heute immer noch gibt. Das, was Spaß macht, das ist gut. Und jetzt mal die Frage hier, macht euch eure Arbeit immer Spaß? Tja, also Ich muss ja sagen, ich bin sehr gerne hier Lehrer an der Bibelschule, aber immer Spaß machen. Also nee, es gibt da manche Sachen, die finde ich dann auch ein bisschen nervig. Ne? Ich meine zum Beispiel diese Ausarbeitungen. Also ich meine, da sind ja manchmal so ganz lustige Sachen drin. Ne? Also da war da eine Kirchengeschichtsarbeit, die ich vor einiger Zeit nachgeschaut habe. Da habe ich die Leute gefragt, also nenn mir mal ein paar Namen von wichtigen Leuten aus dem Baptismus. Also so Baptismus, nicht, wisst ihr ja, ist eine Freikirche in Deutschland. Also wo sind da wichtige Personen, die da eine Rolle spielen? Dann schreibt er da auf, eben John the Baptist. Ja. Also ich meine, das ist ja eigentlich englisch ausgedrückt, heißt so deutsch einfach Johannes der Täufer. Nicht? Und kein Zweifel, der hat auch getauft. Und Baptism, also Taufe, das sind ja die Täufer, nicht, die Baptisten. Aber der Johannes der Täufer, der hat von den Baptisten noch nichts gewusst. Und Mitglied bei denen war er auch nicht, nicht. Denn zu dem Zeitpunkt gab es ja noch nicht mal die Gemeinde Jesu. Also da merken wir das nicht immer ganz so einfach. Und dann ist eben auch wenig wert für die Ewigkeit. Wir können sagen, eben hier, da sind viele Sachen, die sind einfach überflüssig, von denen brauchen wir gar nicht. Arbeit ist mühsam. Aber wenn ich mir etwas mehr Gedanken darüber mache, dann kann ich nicht Arbeit so generell verurteilen, sondern vielfach ist es nicht die Arbeit selbst, die mir Mühe macht, sondern die Dinge, die Bedingungen, unter denen die Arbeit abläuft. Beispielsweise ein gewisser Druck. Also vielleicht habt ihr das mal erlebt, wenn ihr bei euch im Garten, zu Hause, in eurem Häuschen werkelt und da den Garten auf Vordermann bringt, das Unkraut auszieht, naja, bei diesem Wetter ist das auch ein bisschen mühsam, aber vielleicht ein bisschen Schatten noch, und zwischendurch gibt es mal eine Limonade und dann ruht euch mal aus, unterhaltet euch noch ein bisschen und da habt ihr endlos Zeit. Dann merkt ihr, dann ist das gar nicht mehr so belastend. Nicht? Also ich merke das bei unseren Kindern. Wenn ich die mal versuche zu animieren, so im Garten mitzuhelfen oder im Haus mitzuhelfen, dann so die ersten 5 Minuten geht es dann gut. Und dann so, das ist so schlimm und wieso viel haben wir schon gearbeitet und dürfen wir endlich eine Pause machen. Und dann, wenn sie eine Pause gemacht haben, also 1/2 Stunde Pause und dann wieder 5 Minuten arbeiten und dann wieder 1/2 Stunde Pause und wieder 5 Minuten arbeiten. Das ist der Takt, dann macht ihnen Arbeit auch nichts aus. Also unseren Kindern zumindest, nicht? Und da merken wir, manches Mal ist einfach der äußere Druck, der Stress, wo wir unter Druck gesetzt werden, das ist das, was Arbeit mühsam macht. Sonst könnte das ja eigentlich ganz locker sein. Manchmal ist das auch so, dass die Arbeit irgendwie erfolglos scheint. Also manches Mal habe ich schon mit meiner Frau gesprochen, ich weiß nicht, ob es euch als Frau manchmal auch so geht, da scheint die Arbeit einer Hausfrau ziemlich erfolglos zu sein. So ähnlich wie in der griechischen Antike, wenn wir jetzt humanistisch gebildet sind, dann wissen wir, erinnern wir uns sofort an Sisyphus. Nicht? Sisyphus, ihr wisst, das war so einer, der hat den Stein den Berg raufgeschoben und hat am anderen Ende runter und wieder hochgeschoben. Und manches Mal kam es meiner Frau so vor. Nicht? Also alles abgewaschen und ehe man sich versieht, wieder alles voll von Abwasch. Gerade die ganze Wohnung ausgefegt und wieder liegt überall Dreck herum. Endlos. Nicht? Wäsche gerade gewaschen, schon ist wieder der ganze Korb voll mit der Wäsche. Sisyphus allein. Das macht Arbeit manchmal mühsam. Und da ist es ja viel erbaulicher von der Arbeit, das empfinde ich so. Nicht? Solche Arbeit, also da bleibt am Ende des Tages ja wenig. Na, vielleicht hast du mal für ein paar Minuten die Küche ganz sauber und dann komme ich da mit den Stiefeln herein, nicht, aus dem Garten und zack, wieder alles schmutzig. Ja. Und tatsächlich ist es doch viel erbaulicher. Also stell euch mal vor, da ich komme jetzt nach Hause und da haben wir einen Schrank gekauft und dann leime ich den zusammen und schraube den zusammen und dann am Ende am Abend sage ich, das ist der Schrank, das habe ich heute geleistet. Das ist doch eine Befriedigung, nicht? Irgendwie das ist, also ich weiß nicht, ob ihr es nachempfinden könnt, aber so etwas zu sehen vor Augen. Ich meine, manchmal habe ich das ja auch an der Arbeit an der Bibelschule nicht so stark. Da ist das dann so, schreibe ich den ganzen Tag am Computer, mache den Computer aus und dann sieht man nichts mehr. Und wenn ich Pech habe, dann will ich den starten, dann ist nicht mal das, was ich darauf geschrieben habe, mehr da. Nicht? Solche Sachen hat es auch schon gegeben. Also da erinnere ich mich an einen Fall, da saß ich in meinem Büro, habe da geschrieben und na, ich war noch nicht so fit darin, bei dem Computer immer dann rechtzeitig ans Absichern zu denken. Habe gedacht, ach, absichern, na gut, noch 1/2 Stunde arbeiten, dann kann ich das auch noch tun, noch ein bisschen arbeiten. Plötzlich dann höre ich nebenan eben ein paar Schüler ganz fleißig beim Arbeiten natürlich, nicht am Bohren, mit der Bohrmaschine, am Bohren und dann zack, in die Leitung ein, zup, alles weg. Und ich wollte hinterher wieder reingehen, alles weg. Stundenweise von Arbeit, alles weg. Nicht? Das ist dann Arbeit, die ist frustrierend, weil wir irgendwie den Eindruck haben, diese Arbeit ist nicht sinnvoll, die bringt uns nicht voran, die scheint irgendwie erfolglos zu sein. Auch Arbeit, die unter einem äußeren Zwang geschieht, die ist mühsam. Also denkt an die Leute, die irgendwo im Straflager sind. Vielleicht gar nicht so schlimme Arbeit machen, aber dass ich das jetzt tun muss, nichts dagegen machen kann, dass mich jemand zwingt, unter Druck setzt, das macht Arbeit mühsam. Vielleicht nicht einmal die Arbeit selbst. Vielleicht die Sinnlosigkeit der Arbeit, jetzt meine ich damit nicht die Erfolglosigkeit, sondern ich stehe in der Fabrik, ich mache immer dieselben Sachen und ich weiß gar nicht, wofür das gut ist. Also ich stanze da immer irgendwas und keine Ahnung, wer das braucht und wofür das überhaupt da ist und was die Leute damit wollen. Das ist dann Arbeit, die kann auch mühsam sein, weil sie einfach mir in einer gewissen Weise sinnlos erscheint. Oder es gibt dann auch andere Arbeiten, bei denen ist es so, dass sie dass ich dafür unbegabt bin. Also wenn ihr mich jetzt anstellen würdet in ein Sinfonieorchester und da soll ich nur die erste Geige spielen oder so etwas, das wäre echt ein Problem, wahrscheinlich für die Zuhörer und für mich auch. Ich würde mich ständig unter Druck fühlen, denke in der Minderwertigkeitskomplex, das schaffe ich ja gar nicht, das klappt gar nicht, ich bin nicht begabt dafür. Und manche Arbeiten, die fallen uns einfach schwer, weil wir merken, das passt uns gar nicht, das passt zu meiner Persönlichkeit nicht, das passt nicht zu den Begabungen, die Gott mir gegeben hat. Deshalb ist es ja ganz wichtig, dass wir immer wieder danach fragen, da wo wir neue Lebensentscheidungen treffen, Gott, was ist der Platz, den du für mich haben willst? Und dass wir nicht 20 Jahre irgendwo sind, dann nach 20 Jahren merken, das war der Falsche. Das ist dann natürlich schlecht, also diese mögliche falsche Einsetzung. Oder dass ich auch meine, immer Wichtigeres zu tun zu haben. Oder dass ich unter Krankheiten leide, durch den Beruf oder neben dem Beruf, und die machen es mir schwer. Und hier merken wir, ich glaube nicht, die Arbeit selbst ist das eigentliche Problem, sondern häufig sind es die Umstände der Arbeit. Dazu gehören natürlich auch solche Sachen, wie ich jetzt gesagt habe, Sinnlosigkeit, das hat ja mit innerer Motivation auch zu tun, mit dem, wo ich den Durchblick habe. Das heißt, manches Mal kann mir schon geholfen werden, wenn ich der Arbeit einen Sinn geben kann. Oder wenn ich von Gott deutlich gezeigt bekomme, diese Arbeit hat ein Ziel, weil sie von Gott so gedacht ist, deshalb ist sie gut. Und da könnten wir jetzt auf der anderen Seite, wenn wir eine große Liste aufschreiben, jetzt habe ich auf der einen Seite ja Liste mal geschrieben, wo sind die Probleme von Arbeit. Und auf der anderen Seite könnten wir eine ganze Menge Punkte aufzählen, wofür Arbeit eigentlich gut ist. Arbeit ist ja nicht generell schlecht. Arbeit ist ja manches Mal gut. Jetzt wäre die Frage erst einmal für euch, wofür ist denn Arbeit eigentlich gut? Ja, nicht? Könnten wir sagen, einfach um Geld zu haben, um dann Essen und Trinken zu kaufen. Dafür ist Arbeit gut. Könnte ich natürlich auch sagen, jetzt, ja, heute gibt es ja auch Sozialhilfe, nicht? Also, keine Arbeit und trotzdem Essen. Okay, ich meine, ich will das jetzt nicht schlecht sehen, was du sagst, ich stimme dem zu, vollkommen richtig. Sie kann Ausgleich bringen. Ja, stell dir vor, es wäre ja langweilig, den ganzen Tag nur vorm Fernseher zu sitzen, nicht? Muss man wenigstens zwischendurch mal eine Pause machen, ein bisschen was arbeiten, damit man sich wieder aufs Fernsehen freut. So. Ja, das war jetzt nicht ganz ernst gemeint. Ich könnte euch ja auch jetzt eine ethische Vorlesung darüber halten, wie das mit dem Fernsehen schauen ist. Nicht? Und danach schaut ihr dann keinen Fernseher mehr an. Also muss ich vielleicht nochmal machen. Nicht? Also hier morgen habe ich ja noch eine Chance, wenn ihr dann kommt. Nein, vielleicht auch was ganz anderes, das lasse ich ja noch offen. Also ist ein Ausgleich. Ausgleich, Abwechslung im Leben. Denn alles, egal was, wenn wir es auf Dauer tun, ist uns langweilig. Also ich habe mal vor ein paar Jahren eine Reiseleitung gemacht. Das war halt dann eine gute Möglichkeit, umsonst auch mal zu reisen, so als Reiseleiter. Und das war mit einer Jugendreisegruppe nach Skandinavien. Also wir haben dann so eine große Tour gemacht mit dem Bus von Finnland, durch ganz Finnland hindurch, endlose Wälder bis zum Nordkap und dann eben an den ganzen Fjorden also Norwegen wieder herunter und dann zurück, so 2,5 Wochen und ein paar tausend Kilometer gefahren dabei. Aber das, worauf ich hinaus will, war einfach in Bergen. In Bergen gibt es ein Museum über Fischfang und dann stand da eben so eine Speiseliste und da gab es dann im 19. Jahrhundert Revolution, Bedingungen von den Gewerkschaften, die dann entstanden sind, dass man nicht zu häufig Lachs essen muss. Weil da war eben die Lachsfänger, die haben gesagt, morgens Lachs, mittags Lachs, abends Lachs. Nicht? Und irgendwann hing den Fischern der Lachs so aus dem Hals heraus, dann haben sie gewerkschaftlich festschreiben lassen, nur einmal am Tag darf es Lachs geben. Und manche von uns, die würden heute vielleicht sagen, ja, einmal am Tag, wie toll, solch ein leckeres Essen oder zumindest so ein luxuriöses Essen, das ist doch so teuer, nicht? Aber da merken wir, egal, wenn man von irgendwas hat, was man ganz gerne hat, das immer wieder bekommt, irgendwann hängt das einem zum Hals heraus. Und insofern ist der Grund, den du sagst, Abwechslung ganz richtig. Manchmal macht Abwechslung erst eine Würze ins Leben rein, nicht? Wofür ist Arbeit denn noch gut? Oh, jetzt haben wir gleich zwei Sachen, ja? Bringt Befriedigung. So wie ich vorhin gesagt habe, jetzt habe ich den Schrank zusammengeleimt und geschraubt und wenn der hinterher hält, das ist eine Befriedigung. Dann kann ich abends da zufrieden ins Bett reingehen. Also ich habe auch schon einen gekauft, als wir im letzten Sommer umgezogen sind. Also da muss ich sagen, das war eine miese Konstruktion. Nicht? Also das war ein schlimmer Schrank. Ich wollte den da hinten, das war besonders die Rückwand, da draufnageln, die war entweder immer zu kurz, dann fiel sie rein und also zum Glück ist sie jetzt hinten an der Wand, da sieht man sie nicht so viel. Ja. Bitte. Ja. Ja, jetzt sind wir schon bei einer ganz gefährlichen Sache, auf die kommen wir ja später noch. Erstmal ja noch die Sache, wofür die Arbeit gut ist, und das wäre jetzt hier, da hattest du gesagt. Ja, je nachdem, nicht? Ja, also als ich ihn ja von vorne gesehen hat, hat sie mir auch gesagt, das ist gut, ne? Ich war also auch zufrieden. Klar, Arbeit bringt Anerkennung und das ist ja auch gut so für uns und für andere. Manches Mal sind wir dann ja herausgefordert, auch wenn wir den anderen sehen. Jetzt nicht nur rumzumäkeln und sagen, ja, das hättest du noch ein bisschen besser machen können, sondern zu sagen, das ist ja eigentlich gut, toll, dass du das gemacht hast, super, das gefällt mir so, wenn es ehrlich ist, ne? Sonst ist der andere vielleicht hinterher noch beleidigt und denkt, wir meinen das Ganze ironisch, ne? Also, ja, stellt ihr vor, so ein Schrank, der wirklich nur ganz schief wäre. So ganz schief war er ja nicht. Und dann sagt meine Frau, das hast du aber super gemacht, nicht? Also dann wäre ich wahrscheinlich eher beleidigt als erbaut. Aber wenn das ehrlich gemeint ist, dann kann uns das aufbauen. Also dafür ist Arbeit gut. Wofür ist Arbeit noch gut? Ganz genau. Stellt euch vor, ihr würdet unter Muskelschwund leiden mit der Zeit. Also das heißt, Arbeit ist nötig um unseren ganzen Körper. Gott hat unseren Körper so konstruiert, dass wir körperliche Arbeit brauchen. Es gibt ja heute schon medizinische Untersuchungen, die sagen, dass die Leute zu viel vom Bildschirm sind, wegen der Arbeit, selbst die Jugendliche. Und dass es deshalb Jugendliche Schwierigkeiten haben mit ihrer Körperbeherrschung, wenn sie in die Schule kommen. Also die in der Schule und die weiter in der Schule sind, dass sie Schwierigkeiten haben, körperliche Leistungen zu bringen, weil sie das nicht durch Spiel und Sport und Spaß im Freien so trainieren, wie das früher häufiger der Fall gewesen war. Man sagt, dass viele Rückenprobleme mit dazu dadurch kommen, dass man eben die Rückenmuskulatur kaum gebraucht. Weil man am Schreibtisch so sitzt, da braucht man sie ja nicht. Das ist eigentlich so eine Heilgymnastik, wo man die dann künstlich stimuliert, damit dann eben die Wirbelsäule stärker durch die Muskeln gehalten wird. Ja. Ja, auch ganz genau, Veränderung bei uns selbst und natürlich auch bei anderen. Also wir haben jetzt einige Sachen genannt. Ich möchte das, was du nennst, vielleicht mal aufnehmen, auch bei dem es werden bestimmte positive Eigenschaften trainiert. Also ohne, dass wir daran arbeiten, werden diese Eigenschaften nie vollkommen zum Durchbruch kommen. Das ist ja ganz klar. Meinetwegen, jemand hat eine musikalische Begabung. Und dann haben wir vielleicht den Eindruck, wenn jemand so wie Bobby da sitzt, der setzt sich einfach hin und der spielt. Und das war von Geburt an so. Aber wenn ihr seht, die meisten Leute, bei denen ist das nicht so, die haben von Gott eine natürliche Begabung bekommen. Wenn sie aber die nicht einsetzen und daran arbeiten, das manchmal auch schweißtreibend ist, manchmal stundenlang dabei spielen und üben, dann kommt da keine Begabung dabei heraus, dann ist die gute Anlage, die vermodert, die braucht keiner, die blüht nicht so auf, als wenn man jetzt daran arbeitet und die hervorhebt. Darüber hinaus, wenn wir das Ganze mal ein bisschen fromm ansehen, dann müssen wir ja auch sagen, Arbeit, da sind wir Hände Gottes. Also Gott handelt ja auf der Erde in erster Linie durch uns als Christen. Gott hat sich das als Ziel gesetzt. Er sagt nicht einfach zu dem Hungernden irgendwo, jetzt fällt Brot vom Himmel. Das hat er ja gemacht bei dem Volk Israel, da fiel Manna vom Himmel. Aber das passiert nicht immer, dass eben der Bettler seinen Topf aufsetzt und dann plötzlich Manna, alles voll. Sondern häufig ist es so, wir sind aufgefordert hinzugehen, Leuten zu helfen. Zum Beispiel, wenn ihr in Afrika arbeitet, könnt ihr auch sagen, wir beten einfach und die Waisenkinder, HIV-Kinder, die bekommen einfach so zu essen. Einfach so vom Himmel kommt das oder HIV ist plötzlich weg oder was weiß ich. Aber im Normalfall funktioniert das nicht, weder im Alten noch im Neuen Testament. Das war die Ausnahme, wenn Gott mal durch Wunder übernatürlich gewirkt hat. Im Normalfall hieß es auch für den israelitischen Bauern, geh aufs Feld und arbeite im Schweiße deines Angesichts, bau da deine, was weiß ich, Hirse, Getreide an, dann kannst du ernten und dann kannst du essen. Und da merken wir auch hier, wir sind Hände Gottes, für uns selbst zu sorgen und für andere zu sorgen. Wir sind Hände Gottes, indem wir Gutes tun, Diakonie üben. Und das auch ist ja Arbeit in unserem Leben. Darüber hinaus, Arbeit ist eine gewisse Bewährung in unserem Leben. Denkt einmal an das Gleichnis Jesu, Endzeitreden Jesu, Ende von Kapitel 24, 25, 26 im Matthäus-Evangelium. Da lesen wir unter anderem ja das große Völkergericht. Und da wird dann gesagt, du bist hingegangen ins Gefängnis und hast mir Wasser gegeben, du hast mir Kleidung gegeben, du hast das und das gemacht. Hier sehen wir, dass die sogenannten guten Taten, das heißt auch die Arbeit, die wir leisten, wird mitbewertet bei Gott. Ist jetzt nicht die Frage, nicht, dass ihr denkt hier, ich will auf ein falsches Gleis so sagen, wir werden dadurch errettet. Ich habe ja nicht nur errettet gesagt, ne? Ich habe nur gesagt, die werden uns bei Gott angerechnet. Und das auch bei den Jüngern, da sagt Jesus, sammelt euch Schätze im Himmel. Er sagt nicht, die Schätze sind ganz egal. Und Schätze meint ja jetzt nicht Gold und Silber, sondern er meint, tut das, was ich von euch will, arbeitet, so wie ich das will. Und dann habt ihr Schätze im Himmel. Also das heißt, unser Arbeiten hier auf der Erde hat eine Auswirkung auf unseren Zustand in der Ewigkeit. Und auch das sollte uns herausfordern, nicht einfach faul in der Ecke zu liegen und nichts zu tun. Darüber hinaus werden gerade Faulheit in der Bibel als Schwäche genannt, als etwas, von dem wir zurückschrecken sollen, was wir nicht tun sollen, was nicht Vorbild ist für einen Christen, sondern Fleiß, arbeitsam zu sein, das ist ein Vorbild. Häufig ist es auch so, dass wir durch die ständige Tätigkeit selbst, wenn sie sich immer wiederholt, da lernen wir Geduld und Beständigkeit, immer wieder dabei zu bleiben, auch wenn wir mal nicht Anerkennung bekommen. Auch das kann positiv sein. Wir lernen in unserer Arbeit immer wieder Vertrauen auf Gott. da saß ich doch gestern mit jemandem von euch hier am Tisch, weiß nicht gerade, wo ihr jetzt sitzt, da so mit eurem Pflegedienst, den ihr da habt, ne? Da haben wir miteinander etwas gesprochen, sagt ihr, ja, mit dem Pflegedienst, da weiß man nie so genau, wie das jetzt weiterläuft, ich verrate eure Betriebsgeheimnisse jetzt nicht, ne? Aber eben, und da haben wir auch im Gespräch gesagt, haben wir gesagt, ja, eigentlich gerade, wenn man als Selbstständiger arbeitet, da lernt man Vertrauen auf Gott. Da weißt du nicht, wie sind die Aufträge, die in der nächsten Woche reinkommen. Kannst du deine Rechnungen bezahlen? Kommst du dabei noch gut heraus? Du bist total abhängig von Gott. Vielleicht noch mehr als derjenige, der Beamter ist oder Angestellter ist, der merkt das ja nicht so sehr. Abhängig von Gott. Und das merken wir dadurch, dass wir berufstätig sind, dass wir aktiv sind. Da merken wir, die Kraft, die wir brauchen am Tag, unsere Arbeit zu tun, bekommen wir von Gott. Die Aufträge von unserem Betrieb bekommen wir von Gott. Also da ist Gott dahinter. Gott selbst ist ja auch aktiv gewesen, kreativ gewesen bei der Schöpfung und nicht nur da. Die Psalmen nennen das immer wieder, da wird unterschieden der Theologie zwischen Creatio ex nihilo, also am Anfang, und Creatio continua, also dass Gott ständig die Welt in Erscheinung hält. Dass Gott ständig, wenn ein Kind geboren wird, dann lesen wir auch, du hast mich geschaffen im Mutterleib. Also das ist nicht einfach nur Zufall, Gott ist da auch noch immer aktiv, wenn er so etwas schafft. Natürlich, da ist immer das Problem, wenn wir zu viel arbeiten, das wurde vorhin schon gesagt, dann kann es sein, dass der eigentliche gute Wert, den Gott uns gegeben hat, verloren geht. Wenn wir dem Materialismus nachlaufen, wir arbeiten nicht mehr, weil Gott es will oder weil unsere Fähigkeiten dadurch geprägt werden, sondern wir machen es, um möglichst viel zu verdienen. Und nur das ist das eigentliche Sinn. Es ist uns egal, was wir arbeiten, die Hauptsache, es gibt viel Kohle dafür. Dann ist das eher abzulehnen für einen Christen. Oder wenn es schließlich nur darum geht, mich selbst zu bestätigen. Wenn ich meine, ich selbst bin nur unverzichtbar und deshalb arbeite ich. Wenn ich nicht arbeite, bricht die Welt zusammen. Dann geht die Familie kaputt und der Betrieb geht auch kaputt. Wenn wir so eine Auffassung haben, dann stehe ich im Mittelpunkt, nicht Gott. Dann schaue ich nicht auf Gott, der mir Kraft gibt und mich anleitet, sondern mich nur auf mich selbst. Dann ist es das mangelnde Vertrauen, was häufig dahinter steckt, Gott gegenüber. Arbeit kann auch zur Abgötterei werden. So wie Luther sagt, das, worauf ich vertraue, das, worauf ich mein ganzes Leben baue, das, was der Lebensinhalt meines Lebens ist, das ist mein Gott. Und das muss nicht irgendein aus Holz geschnitzter Götze sein, dann kann das auch die Arbeit sein. Wenn ich da alles investiere, ständig jeder Gedanke, morgens von Aufwachen bis abends ins Bett gehen, ist nicht, wie Josua es gesagt hat, nicht von morgens bis abends studiere ich in deinem Wort oder denke an dein Wort, sondern ist meine Arbeit, mein Job, meine Karriere. Dann wird das zur Abgötterei und dann ist das eigentlich Gute der Arbeit pervertiert. Dann sollten wir davon Abstand nehmen, uns das zu überlegen. Manchmal kann Arbeit auch Flucht vor der Familie sein oder Flucht vor der Gemeinde, Flucht vor Verantwortung. Ich fühle mich ja viel wohler bei der Arbeit. Ich weiß nicht, es geht wahrscheinlich manchen Männern eher so, naja, natürlich, weil Männer dann stärker oder häufig auch längere Zeit im Beruf sind, als Frauen das sind, aber Frauen kann es genauso gehen. Da habe ich zu Hause Stress, vielleicht mit meiner Frau, da denke ich, die ist nicht zufrieden, die mit dem, was ich mache, immer will sie, dass ich das noch anders mache und das noch anders mache und da im Betrieb, da sind alle nett von mir, die schätzen mich, die finden das toll, wie ich arbeite, da habe ich Anerkennung, das ist so schön da. Dann lieber mehr Zeit im Betrieb investieren, als zu Hause zu sein. Und ich habe ja immer eine gute Entschuldigung. Ich kann zu Hause immer sagen, das mache ich ja nur für dich, damit du Geld hast zum Einkaufen gehen, damit ihr genügend habt, damit ihr schön habt. Deshalb arbeite ich so und erwarte sogar noch etwas Mitleid und Verständnis natürlich dafür. Im Grunde genommen geht es eher davon, ich weiche meiner Verantwortung aus, die ich an anderen Stellen habe. Das kann ein Aspekt sein. Und natürlich, wir können das alle gut entschuldigen. Und diese Entschuldigungen, da können wir vielleicht auch unseren Chef fragen, stell mich bitte noch etwas mehr an, noch ein paar mehr Unterstunden, brauchst du mich nicht doch noch? Ich übertreibe hier natürlich, aber manches Mal ist es auch so, wenn wir wirklich wollten, in vielen Betrieben geht das so, man könnte schon ein bisschen weniger. Nicht bei allen, manchmal geht es wirklich nicht, aber häufig ist es auch so, dass wir selbst an der Arbeit dann festhängen. Vielleicht auch wegen falscher Anerkennung. Mir kommt es nicht auf die Anerkennung von Gott drauf an, sondern nur auf die Anerkennung von anderen. Ich arbeite nur, wie die Bibel das im Neuen Testament wegen Augendienerei, nicht? Da wird den Dienern gesagt, den Sklaven gesagt, manche machen das nur wegen Augendienerei. Bei Spurgeon habe ich mal so etwas gelesen, kennt ihr vielleicht auch, der hat immer so schöne Bilder. Dann sagt er, da gibt es so die Hausangestellten, ne? Diejenigen, die das mit Augendienerei machen, die fegen so ein bisschen, dann zack, Teppich hoch, Dreck drunter und wieder oben drauf, man sieht das nicht. Ne? Unter den Teppichkern nennt man so etwas auch. Das war auch in Deutschland ja häufig verbreitet, ist bis heute noch, auch nicht nur bei den Angestellten. Und das ist Augendienerei, ich mache das nur um der Anerkennung wegen. Also als ich in dem Hotel gearbeitet habe, habe ich mich manches Mal geärgert. Ich war ja Nachtportier dort eine ganze Zeit lang und immer, also zwei Nächte in der Woche und dann am Wochenende und in den Semesterferien noch ein bisschen mehr. Und wenn ich da gekommen bin, da gab es so ein paar Nachtportiers, die haben sich echt eine lockere Tour gemacht. Abends, wenn dann zu war, Beine hochgelegt, eingeschlafen, morgens wieder auf. Und wenn ich dann kam, dann war da in den Ecken doppelt so viel Dreck wie normal. Und da habe ich das alles ausgefegt. Normalerweise dürfte da gar nicht so viel sein. Und einfach die Leute haben sich gedacht, das sieht niemand da in der Ecke hinter der Tür, keiner schaut hin, nicht? Und dann blieb die Arbeit an mir hängen. Also hier, es kann dann auch so sein, ich mache die Sache nur wegen Anerkennung. Oder vielleicht auch die Flucht vor der Ruhe, vor dem Alleinesein, vor dem Nachdenken über den eigentlichen Sinn meines Lebens. Blaise Pascal, ein großer französischer Philosoph, der führt genau das auf. Er sagt, die Leute können nicht mit sich alleine in einem Raum sein. Sie brauchen immer irgendwie Ablenkung. Entweder Ablenkung durch irgendwelche Feste und Feiern und Spaß und Spiel oder durch ständige Tätigkeit. Immer muss ich irgendetwas tun. Ich kann nicht innerlich zur Ruhe kommen. Und manchmal brauchen wir ja gerade das. Innerlich zur Ruhe kommen, nichts, was uns ablenkt. Kein Radio, keine Schallplattenspieler, kein Fernsehen, keine Gespräche, sondern einfach nur Ruhe. Jesus ist deshalb häufig in die Wüste gegangen, weil es da dann ganz ruhig sein kann. Da ist niemand, der ihn stört. Im Alltag ganz nur auf Gott zu hören. Manchmal ist es allerdings auch so, dass einige von uns vielleicht herausgefordert werden, sie arbeiten zu wenig. Da kennen wir dieses Sprichwort, geh zur Ameise, du Fauler, und lerne von ihr. Nicht? Das sind dann solche Sachen, die gelten für denjenigen, der sagt, Minimum ist mir gerade genug. Oder der gar nicht arbeiten will, so wie das heute auch im Zeitgeist ist, so wenig wie möglich. Da hatte ich neulich noch einen Vortrag gehört von einem Missionar, der war eine Zeit lang in Südamerika. Und er sagt, da in Südamerika ist das bei vielen Leuten so, da wird gerade so viel gearbeitet, wie ich heute brauche. Und wenn das genug ist, dann wird das auf den Kopf geschlagen, dann wird da gefeiert und gegessen und getrunken, am nächsten Morgen wundert man sich, dass nichts mehr da ist. Und dann arbeitet man wieder. Aber dass das eben bei vielen Einheimischen durchaus weit verbreitet, und es geht noch ein Stückchen weiter. Wenn nämlich einer aus der Familie arbeitet, dann arbeiten die anderen nicht mehr. Und Familie wird hier sehr groß gesehen, also nicht nur die Kernfamilie, sondern wenn mein Onkel arbeitet und der bringt das Geld wieder, warum soll ich denn arbeiten? Der kauft dann Fleisch, dann wird am Abend ordentlich gebraten und gegessen, und dann ist das aufgegessen, nicht? Und das ist natürlich eine Auffassung so wenig wie möglich. Und wir merken, solch eine Auffassung prägt sich insbesondere da, wo Menschen nicht nach christlichen Maßstäben vorgehen. Denn dann ist Arbeit wirklich nur diese Mühe, um unbedingt überleben zu können. Diese ganzen positiven Aspekte, dass wir Gott gleich sind und deshalb arbeiten, die fallen vollkommen unter den Tisch. Ja, da gibt es natürlich auch viele Selbstentschuldigungen, die wir haben. Ich kann nicht arbeiten, weil da sind die anderen schuld daran. Das ist schon wie bei Adam und Eva, nicht? Bei denen war es allerdings so, die haben sich entschuldigt, weil sie was gemacht haben und nicht, weil sie nichts gemacht haben. Aber diesen Mechanismus gibt es umgekehrt genauso. Ich kann das nicht, weil meine Eltern mich damals nicht dazu erzogen haben. Deshalb kann ich nicht arbeiten, nicht? Solche Entschuldigungen gibt es ja. Und auf die kann ich mich ausruhen, bis ich 80 bin. Und dann sterbe ich, dann ist alles vorbei. Es gibt ja solche Entschuldigungen. Die gelten allerdings vor Gott nicht. Vor Gott gilt wohl, dass manche Sachen uns erschwerend in unserem Leben dazukommen, aber sind keine Entschuldigung, vollkommen darauf zu verzichten, denn dann machen wir ja Gott zum Lügner. Gott sagt, jeder soll und muss arbeiten. Nicht, weil er uns unterdrücken will, sondern weil er das Gute mit uns meint, weil er will, dass wir unsere Fähigkeiten trainieren, dass wir anderen helfen und so weiter durch unsere Arbeit. Und deshalb machen wir Gott zum Lügner, wenn wir sagen, aber ich kann nicht. Du sagst, ich soll, aber ich kann nicht. Jetzt sind natürlich verschiedene Fragen, wie sieht das beispielsweise aus, können wir auch Arbeiten annehmen, die unter unserem Niveau sind, unter unserer Ausbildung, wäre jetzt eine konkrete Frage. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, ich glaube schon. Nehmen wir ein Beispiel von Paulus, er war Akademiker. Als was hat er gearbeitet, um sein Geld zu verdienen? Als Handwerker, Zeltmacher. Einfacher Mann, hat die niedrigste Arbeit gemacht, hat sich irgendwo anstellen lassen, nicht mal selbstständig gemacht, das eigenes Unternehmen. Ich glaube, in der Bibel kann es durchaus sein, dass wir auch, wenn Gott uns an diese Stelle stellt, erstmal eine Arbeit machen, die einfach ist und uns nicht zu gut dafür fühlen. Oder auch Josef, vielleicht sagen wir, naja, dem blieb ja nicht anders übrig als Sklave, der musste das ja, aber der tat erstmal jede Tätigkeit, die man ihm gegeben hat, weil er sie als von Gott angenommen hat. Ist es denn so, dass wir generell auch sagen können, in der Bibel steht, mehr als 36 Stunden in der Woche dürfen wir nicht arbeiten? Steht das irgendwo in der Bibel? Ich meine, es wird ja gerade darüber verhandelt. Ich glaube, in der Metallbranche, in Ostdeutschland, dass gesagt wird, nein, wir wollen keine 38 Stunden mehr, wir wollen nur noch 36 Stunden. Und dann, bitte? Also 35, sogar noch eine weniger. Also ich glaube, hier an der Bibelschule muss ich auch mal demonstrieren. Nicht? So, ja. Nein, das ist gar kein Problem. Bei mir ist es ja eher so, also ich meine, ich sage euch jetzt nicht, wie viele Stunden ich arbeite, ist ja unwichtig dabei, aber ich mache diese starke Trennung von Arbeit und Privatleben eigentlich nicht so stark, kann natürlich manchmal auch ein Problem sein, aber generell, da zähle ich jetzt nicht so sehr meine Stunden, aber das müssen wir sagen, von der Bibel gibt es das auch nicht. Hat der Paulus irgendwann mal in Griffe fallen lassen, hat gesagt, also heute ist genug gepredigt, Jungs, geht wieder nach Hause, jetzt lege ich mich mal aufs Ohr und will noch ein bisschen Freizeit haben, jetzt bin ich gerade in Athen, ich gehe mal ins Theater, ne, ich mache mir dann Spaß und trinke abends noch ein und dann treffen wir uns morgen wieder. Ah nein, ist Wochenende, habe ich frei, ne? Also Montag wieder. So geht es natürlich nicht. Das heißt, da, wo wir nicht nur als Christen für Gott arbeiten im christlichen Werk, sondern auch, wo wir unseren Dienst irgendwo anders tun, dann geht es nicht nur danach, weltliche Maßstäbe zu übernehmen und zu sagen, so wenig wie möglich, das steht dahinter, so wenig wie möglich arbeiten, so viel wie möglich verdienen dafür. Das nicht, sondern auch bereit sein, mehr zu arbeiten, wenn es nötig ist. Das kann natürlich manchmal richtig schwierig werden. Da habe ich doch neulich mit einem Missionar gesprochen von der Kontaktmission hier, nicht? Dem Willi Löwen hier. Wo bist du? Nee, du bist ja nicht hier, aber wo bist du denn hier davon? Hier haben wir doch noch unseren Mitarbeiter hier, unseren ehemaligen, nicht? Von der Kontaktmission. Ist heute Abend nicht da? Naja. Burkhard, genau, der ist nicht da. Aber jedenfalls habe ich mit dem Willi Löwen gesprochen, von der Kontaktmission. Der hat Gemeindegründungsarbeit in der Ukraine gemacht. Sind in einer relativ kurzer Zeit mehrere große Gemeinden entstanden. Und dann sagt er, am Anfang, dann war das so, da hatten sie sehr viele Mitarbeiter in der Gemeinde. Viele Männer waren arbeitslos, es gab einfach keine Arbeit in der Ukraine. Und da hat man so ein paar Jobs nebenbei noch gemacht, um Geld zu verdienen. Jetzt langsam läuft die Wirtschaft an und sie sagen, sie haben das große Problem, die Männer sind nicht mehr zu Hause und sind auch nicht in der Gemeinde. Und dann habe ich gefragt, ja, wieso ist denn das so? Haben die denn so viel Arbeit? Und dann, tatsächlich, als er mir das erzählt, habe ich gedacht, das gibt es ja gar nicht. Da können wir uns also noch ausruhen auf unseren Lorbeeren, selbst wenn wir 40-Stunden-Woche haben. Denn der sagte, dann sagen die Leute, also da war neulich in einer Gemeinde, da kam er dorthin, da sagte ein Mitarbeiter in der Gemeinde, da sagte er, also ab morgen wird 14 Stunden am Tag gearbeitet, sonst bist du den Job los. Und das 6 Tage in der Woche. Nicht? In der Ukraine. Und das sagt er, ist der Normalfall. Heute, wenn du einen Job haben willst in der Ukraine, die Leute wollen einen Job haben, dann sagen die in der Fabrik oder irgendwo, wo du angestellt bist, 12 Stunden arbeiten, 14 Stunden arbeiten, sonst läuft das nicht. Ja, dann ist natürlich die Frage für dich als Christ, was tust du? Jetzt kannst du natürlich sagen, ich werfe alles hin, Sozialhilfe, aber die gibt es in der Ukraine nicht. Zumindest nicht so, dass du davon leben kannst, wie bei uns. Ja, was machst du? Das ist ein echtes Problem. Das will ich damit nicht sagen. Ich will nicht sagen, dass wir uns kaputt machen müssen, nur für die Arbeit leben müssen. Sie haben dann natürlich auch eine Antwort darauf gefunden. Sie versuchen jetzt von der Gemeinde, Betriebe mit zu gründen oder den Leuten helfen, selbstständig zu sein, dass sie selbst mitentscheiden können, wie viel Arbeit sie machen, wo sie sich einsetzen und so, um dann denen auch die Möglichkeit zu geben, noch im Gemeindeleben und in der Familie präsent zu sein. Muss Arbeit immer Spaß machen nach der Bibel? Was meint ihr? Das ist ja heute ein Motto. Nicht? Viele junge Leute sagen, wonach suchst du den Beruf aus? Das muss Spaß machen. Die Antwort ist wahrscheinlich ganz einfach. Ihr als älteres Semester, nicht? Man spricht ja auch von den verschiedenen Stufen so, ihr seid ja mehr pflichtbewusst. Nicht? Wenn ich jetzt hier in der Jugendstunde wäre, würden wahrscheinlich viele sagen, so, klar muss Arbeit Spaß machen, sonst mache ich das nicht. Aber ihr würdet noch sagen, ihr seid noch so pflichtbewusst. Nicht? Typisch als deutsche Eigenschaft, Tugend, da sagt man ja, wir machen das, weil es gemacht werden muss. Und biblisch ist das zumindest zum Teil richtig. Das heißt nicht, dass Arbeit auch keinen Spaß machen darf. Auch die Auffassung gab es ja, nicht? Auch in der Bibelschule gibt es das manchmal. Manchmal kratze ich mir am Kopf und denke mir, das gibt doch ein falsches Bild. Da kommt dann jemand her an der Bibelschule und sagt dann, ich wollte nie nach Kenia. Aber dann hat Gott mich unbedingt nach Kenia geschickt. Unbedingt musste ich genau dahin gehen. Manchmal haben wir dann den Eindruck, oder habe ich den Eindruck, ja, irgendwie ist da so ein Bild wie Gott als Sadist dahinter. Der will genau das, was du nicht willst. Alles ist möglich, aber gerade da, wo du nicht willst, da musst du hingehen. Und das ist, glaube ich, Gott nicht. Also ich denke, häufig ist es Gott so, er versucht uns natürlich zu befähigen, er schickt uns schon an Orte, nicht immer das, was uns Spaß macht, aber es ist auch nicht so, dass wir immer an den Ort müssen, dass wir immer die Arbeit machen müssen, die uns am wenigsten gefällt, wo wir am wenigsten Spaß daran haben. Das muss nicht unbedingt so sein. Nun, jetzt habe ich noch 2 Durchgänge. Da muss ich ein bisschen sehen, dass wir das noch schaffen. Nämlich ein Durchgang, der uns mal so ganz kurz in der Bibel, anhand von einigen Bibelstellen vor Augen führt, was wir denn in der Bibel von Arbeit finden. Ist das gut, ist das schlecht? So ein paar Sachen haben wir schon beantwortet. Ich möchte euch jeweils nur die Stellen nennen. Aufschlagen braucht ihr sie nicht. In unserem letzten Durchgang werden wir nämlich ein paar Stellen aufschlagen. Also, zum ersten Mal wird gesagt, dass Arbeit eine Eigenschaft Gottes ist. Gott ist jemand, der arbeitet. Und das lesen wir schon in der Schöpfungsgeschichte. Gott hat gearbeitet. Ja, manches Mal habe ich mir gedacht, ja, so einfach würde ich die Arbeit auch gerne haben, nicht? Stellt euch mal vor, er spricht und es steht da. Ja, könnte ich auch gerne Maurer sein, nicht? Ich sage, Stein, Mauer hoch und zack, steht da die Mauer. Oder ich muss das mal probieren, vielleicht mit meinem Examen am nächsten Montag, nicht? Sage ich, seid korrigiert. Und dann, zack, alle fertig. Ja, aber ich weiß nicht, ob das so ganz klappt. Das ist halt eine Eigenschaft Gottes. So arbeitet Gott. Die Bibel hat ja auch extra ein eigenes Wort dafür erfunden. Das heißt Bara. Also wo Gott ganz besonders arbeitet, wie keiner von uns arbeiten kann. Also aber Gott arbeitet immerhin, das wird uns da genannt, und nicht nur im ersten Buch Mose, Kapitel 1 und 2, sondern auch in Sprüche 8, Vers 30 oder Psalm 104, Vers 24. Das sind auch Verse, die sagen, Gott ist immer wieder tätig, er arbeitet, er ist aktiv. Das ist eine Eigenschaft Gottes, nicht nur bei der Schöpfung, dass er seitdem die Füße hochlegt, sondern das tut er beständig weiter, auch in der Zwischenzeit, wo hier die Weltgeschichte weiterläuft. Dann ist es auch, müssen wir sehen, dass diese Auffassung, die wir im Alten Testament lesen, Arbeit ist gut, Arbeit ist göttlich, ist eine, die in der damaligen Umgebung vollkommen out war. Wenn ihr mal die griechische Götterwelt anschaut, bei den griechischen Göttern ist es eher so, wenn du Gott bist, dann brauchst du nicht mehr arbeiten, dann lässt du die Menschen für dich arbeiten. Wer gut genug ist, wer weit genug vorangekommen ist, der lässt andere arbeiten. So war es auch bei den Römern, bei den Griechen. Es gab ungefähr 2/3 der Bevölkerung, das waren Sklaven, die haben gearbeitet. Und die anderen haben davon gelebt. Das war also, Arbeit macht unrein, Arbeit macht dreckig, die macht man nur, wenn man nichts anderes, keinen anderen Ausweg sieht, um noch essen und trinken zu können. Das war die Auffassung der Griechen und auch der Römer. Also die waren nicht so fleißig, wie wir sonst vielleicht den Eindruck haben, es war Druck, der dazu führte. Und da merken wir, ist diese Botschaft der Bibel revolutionär? Aber eigentlich ist diese Auffassung der Griechen und Römer ja gar nicht so von der Hand zu weisen. Wir haben vorhin gesagt, Arbeit ist mühsam, macht Probleme, kostet Schweiß, macht unseren Körper kaputt, wenig Anerkennung, viel Sisyphusarbeit. Das ist ja durchaus zu verstehen. Die Römer waren ja nicht dumm. Aber das, was wir in der Bibel sehen, da haben wir die Offenbarung Gottes. Gott sagt uns, selbst wenn unser Verstand uns sagt, dass das erstmal mühsam ist, auf Dauer ist es gut, Arbeit nachzugehen, weil Gott es so will von uns. Arbeit gab es auch schon im Paradies vor dem Sündenfall. Denkt beispielsweise mal, wir könnten die entsprechenden Stellen auslegen, aufschlagen, 1. Mose 1, 26 bis 30 oder Kapitel 2, Verse 8 bis 11. Da lesen wir dann drin, dass im Paradies Adam und Eva gearbeitet haben. Natürlich, die Arbeit sah ein bisschen anders aus bei uns. Beispielsweise war das, sie haben den Garten bekommen, um ihn zu bebauen und bewahren. Also die waren Landschaftsgärtner oder Obstbauern oder so etwas, nicht? Gleichzeitig auch noch Hirten, haben es für die Tiere geschaut. Sie waren auch kreativ, Künstler, denn sie haben dann für alle Tiere Namen erfunden. Das ist ja das, was Künstler machen, auch so in irgendeinem Büro. Dann wird ein neues Produkt hergestellt, irgendein Müsli-Riegel, da muss ein toller Name für erfunden werden, damit er gut verkauft wird. Und so haben die das auch gemacht. Die wollten zwar die Tiere nicht verkaufen, aber die sollten sich gut anhören, gut klingeln. Und die hatten ja noch nichts Vorgegebenes. Wir wussten einfach, das ist Giraffe, okay, Giraffe. Und jetzt haben wir da, haben wir heute das so, da können wir uns an den Namen erinnern. Und die mussten das alles erfinden, alles kreativ, neu entwickeln. Also hier intellektuelle Tätigkeit und körperliche Tätigkeit. Das war schon im Paradies so. Und interessanterweise, ich habe da mal nachgelesen, auch im tausendjährigen Reich wird das wieder so sein. Das lesen wir zum Beispiel in Jesaja 65, ab Vers 21 bis Vers 25. Da wird gesagt, im tausendjährigen Reich werden wir arbeiten, aber das Besondere steht, wir werden nicht vergeblich arbeiten. Das heißt, die Arbeit hat eine andere Qualität bekommen, als sie heute hat. Heute haben wir manchmal den Eindruck, das ist vergeblich, das ist überflüssig, das nutzt nichts. Da wird Arbeit so sein, dass wir sehen, sie ist zielgerichtet, sie ist sinnvoll. Gott gibt uns noch mehr Kraft und Weisheit, die Arbeit gut tun zu können. Und das ist das Besondere, was im Paradies war am Anfang und was im tausendjährigen Reich und in der Herrlichkeit Gottes sein wird. Es ist also nicht so, wie es auf manchen Karikaturen ist. Wir sind dann ewig im Himmel und nur dabei gelangweilt, noch die Harfe zu spielen und uns auf den Wolken auszuruhen. Oder wie sich das die Muslime vorstellen, dann wachsen uns wie im Paradies die Bratwürste in den Mund. So wird das nicht sein. Es gibt dann schon Arbeit. Aber diese Arbeit ist konstruktiv, sie ist positiv, sie ist gottgleich, sie macht uns nicht mehr Mühe. Die Strafe nach dem Sündenfall war ja auch nicht, ihr müsst arbeiten, sondern da steht, jetzt wirst du im Schweiße deines Angesichts und jetzt wirst du als Frau unter Schmerzen deine Kinder gebären. Das ist die Strafe, nicht das Kindergebären an sich. Denn es steht ja schon im Schöpfungsbericht, seid fruchtbar und mehret euch. Das heißt, Adam und Eva hätten auch schon im Paradies Kinder bekommen, ohne den Sündenfall, aber dann auch ohne Schmerzen und Probleme. Jetzt könnten wir uns sagen, ja, was für eine Bevölkerungsexplosion hätte das gegeben? Die alle wären nie gestorben, sie hätten endlos Kinder bekommen. Das wäre ja ein Wahnsinn gewesen mit der Bevölkerungsexplosion. Aber das ist ja Gottes Problem, das haben wir nicht. Vielleicht hätte er dann irgendwann mal gesagt, Schluss, jetzt ist vorbei, jetzt ist genug. Oder er hätte noch eine zweite Erde geschaffen, keine Ahnung. Aber wir sehen, das ist nicht das Problem, auch die Arbeit nicht, sondern dass die Arbeit Mühe macht. Das ist das Problem. Und das ist bis heute noch. Jetzt sagt ihr euch, ja, was ist denn bei dem, der einen schönen Bürojob hat, der schwitzt gar nicht mehr. Da steht doch, der muss schwitzen. Also ist das eine Arbeit, die wir nicht tun dürfen. Oder jetzt sagt ihr, darf ich als Frau eine Periduralanästhesie nehmen bei der Geburt, wo ich keine Schmerzen mehr habe? Ich muss doch möglichst viel Schmerzen haben. Ja, also hier müssen wir sagen, hier steht ja nicht, dass Gott sagt, du musst dich selbst quälen, um möglichst viel zu schwitzen, sondern er sagt, hier ist es so, das ist ein Fluch, den ich darauf lege. Also wenn wir eine Möglichkeit haben, Arbeit zu tun, wo wir nicht so viel bei schwitzen, dann ist das nicht unbedingt ungöttlich, dann ist das eher ein Zeichen, dass Gott uns Kreativität gegeben hat, Arbeit zu erleichtern. Aber dass es sich immer noch Mühe macht, das erlebt selbst derjenige, der am Schreibtisch arbeitet. Und dass Geburt trotz Periduralanästhesie nicht so locker ist, jetzt lege ich mich mal hin und zack, ist das Kind da, sondern dass das immer noch Mühe macht und die dann immer noch Schmerzen sind, wenn man dann genäht wird und wenn der Bauch hier so, ich dann nach die Nachgeburten rauskommen und sowas und sich bewegen und dann, so. Ich meine, das ist dann ja trotzdem noch da, trotz aller Periduralanästhesie und so, nicht? Und das sind Sachen, die wir nicht verhindern können. Also da merken wir, Gott kommt trotzdem noch zu seinem Recht. Nicht? Also ihr müsst jetzt nicht alle Bauern werden und ihr müsst auch nicht alle auf Narkose verzichten oder auf Periduralanästhesie verzichten, wenn ihr nochmal ein Kind bekommen werdet oder wollt. Nicht? Also, dann wäre jetzt eine interessante Frage. Wir finden im Alten und im Neuen Testament vielfach den Hinweis darauf, dass Gott tatsächlich sagt, ehrenamtliche Arbeit ist gut, aber eigentlich sollte Arbeit auch bezahlt werden. Das finden wir ja im Alten Testament, dass da gesagt wird, der Arbeiter ist seines Lohnes wert, beispielsweise 5. Mose 25, Vers 4, aber auch im Neuen Testament, 1. Korinther 9, Vers 9, sagt Paulus im Hinblick auf die Mitarbeiter im Reich Gottes und sagt, der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Und hier sehen wir deutlich, wir können auch nicht erwarten, auch nicht im Reich Gottes, dass die Leute alles tun, ohne auch eine Entschädigung dafür zu bekommen, Geld dafür zu bekommen. Das ist durchaus bei Paulus nicht vollkommen von der Hand gewiesen, sondern das gehört dazu. Zur Arbeit gehört auch Lohn. Und wer die Lohn vorenthält, da wird zum Beispiel in Jeremia 22, Vers 13 gesagt, wer an seinem Bauarbeiter arbeiten lässt und ihm keinen Lohn gibt oder ihn den vorenthält, der steht unter dem Fluch Gottes. Also das wird im Alten Testament auch gesagt, umgekehrt. Also wer jetzt keinen Lohn gibt dem Arbeiter, Jeremia 22, Vers 13. Dann wird auch gesagt, dass die Ältesten versorgt werden sollen, 1. Timotheus 5, Vers 17 und 18. Das ist übrigens bei den Täufern, ich weiß nicht, ob hier jemand so Mennonit ist, bei den Mennoniten, die hatten in der Reformationszeit das sogenannte Schleitheimer Bekenntnis. Und da stand als eine der wichtigen Sachen drin, diejenigen, die sich für das Reich Gottes einsetzen, die müssen auch Lohn erhalten. Sollen nicht unbedingt reich werden dadurch, aber sie sollen Lohn erhalten für das, damit sie davon leben können. Dann beispielsweise wird uns schon in den 10 Geboten gesagt, dass wir arbeiten sollen. Ihr sagt ja manchmal, ja, arbeiten ist das uns direkt befohlen. Ja, wie lesen wir mich in 10 Geboten? Du sollst, was? 6 Tage sollst du arbeiten, am 7. Tag ruhen. Manche lesen nur den zweiten Teil, nicht? Von dem Vers und sagen, es geht ja nur darum zu ruhen. Aber nein, da ist ja erstmal, wird gesagt, 6-mal sollst du arbeiten. Jetzt natürlich für uns auch noch die Frage, dürfen wir nur noch Jobs annehmen, die Samstag auch arbeiten müssen, nicht? Ja, also das steht hier ja nicht direkt drin. Vielleicht kannst du auch im Garten arbeiten, dann zu Hause oder so. Ne? Aber generell gilt ein Tag als Ruhetag und 6 Tage Arbeit. Und das ist ein Befehl Gottes an das Volk Israel. Und wir gehen ja davon aus, dass auch die anderen Sachen der 10 Gebote für uns gelten. Du sollst keine falschen Götter haben, du sollst deinen Vater und Mutter ehren, du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Und dann doch bitte sie auch das. Das heißt, 6 Tage Arbeit, Gebot Gottes, das zu tun und dann natürlich auch auszuruhen, beides. Zeit zum Ausruhen zu haben und Zeit zum Arbeiten zu haben, sonst sind wir entgegen dem, was Gott will. In Amos 6, Vers 3 bis 6 wird der faule Reiche vor Augen geführt, den Gott verachtet und den Gott bestrafen will. In Prediger 5, Vers 9 bis 19 wird dann gesagt, dass die Arbeit positiv, auch psychisch für uns positiv ist. Da wird dann erwähnt, dass derjenige, der arbeitet, dass der sich freut an der Arbeit, dass Gott ihm Gelingen bei der Arbeit gibt und solche Sachen. Paulus arbeitet viel. Er sagt in 1. Korinther 15, Vers 10, dass er mehr als alle anderen gearbeitet hat. Er will Vorbild sein, er will Herausforderung sein. Übrigens auch mit der Frage des Geldes. Nicht? Er nimmt ja nur von Philippi etwas Geld. Sonst sagt er, lieber arbeiten, damit mir keiner den Vorwurf macht, ich predige euch nur um des Verdienstes willen. Das sagt er. Aber er sagt, die andere, die predigen, die sollen schon dafür bekommen. Nur er will noch ein Stück weitergehen, sagen, besser nicht, damit mir niemand den Vorwurf machen kann. Damit man mehr an ihn hört. Und so ist es ja auch im Alten Testament. Abraham, Mose, Jakob, Josua, die haben alle gearbeitet. Ihr findet da keinen, der irgendwo jetzt sagt, ich habe keinen Job, ich habe keine Arbeit. Die machen etwas, selbst wenn es Einsatz für Gott ist, wo du sagst, naja, das suche ich mir jetzt selbst. Nicht einfach da zu sein, sondern Arbeit ist von Gott gewollt und alle Personen der Bibel haben das getan. Und zwar intensiv, nicht gesagt, jetzt so wenig wie möglich. Bei Daniel, bei Josef wird uns gesagt, die waren vorbildlich in ihrer Umgebung, wie sie fleißig und mit Gerechtigkeit und mit Ehrlichkeit und Anstand ihre Arbeit gemacht haben, obwohl ringsherum alle korrupt waren. Das ist das, was uns auszeichnen soll in der Arbeit. Nicht nur sie irgendwie zu tun, das muss ja auch noch gemacht werden, sondern zu sagen, ich mache sie gut Und auch nicht nur für meinen Arbeitgeber, sondern für Gott. Ich arbeite für Gott, für das, was ich tue. Natürlich, Arbeit ist nicht Selbstzweck. Matthäus 6, Vers 23. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch solches alles zufallen. Ganz klar, das müssen wir auch bei der Arbeit sehen. Es geht zuerst darum, Gott zu verherrlichen, Gott zu suchen, auch durch die Arbeit. Arbeit ist nicht Selbstzweck, sondern sie ist Aufgabe, die Gott uns gibt. Sie ist Gehorsam, sie ist Auftrag, den Gott uns dabei gegeben hat. Gott segnet die Arbeit. Psalm 127, Vers 1 bis 2. Gott gibt auch den Handwerkern, den Angestellten, den Beamten oder sonst was, gibt er Weisheit. Das wird zum Beispiel bei der Herstellung der Bundeslade gesagt, dass da sie Weisheit bekommen, das schön machen zu können. Es wird sogar gesagt, die Sklaven sollen in der Arbeit bleiben. 1. Korinther 7, Vers 20 und folgende. 1. Petrus 2, Vers 18 bis 25. Da wird gesagt, Sklaven sollen in ihrer Arbeit bleiben, sollen die weiter tun. Da sehen wir auch, Gott mutet uns manchmal Arbeit zu, die uns erniedrigend scheint. Wo wir sagen, das ist doch ungerecht, das darf doch so gar nicht sein. Und dann müssen wir nicht menschlich denken und sagen, so schnell wie möglich raus dabei, das ist mir nicht würdig, sondern manches Mal, dann ermahnt hier Paulus, bleib darin in der Stellung, die Gott dir gegeben hat, nicht in jedem Fall. Aber nicht denke in erster Linie an dich, ich will groß rauskommen, ich will einen tollen Job haben, ich will viel dabei verdienen, sondern frag darin, will Gott es? Und manchmal will Gott, dass wir an einer Stelle bleiben, die äußerlich erstmal schlecht aussieht. Also einer, der mich besonders herausgefordert hat, das war Grietli. Grietli, natürlich, jetzt wisst ihr, das ist gleich aus der Schweiz, muss ja sein, nicht? Wer heißt sonst Grietli? Das ist eine ältere Frau. Das ist eine ältere Frau in der Schweiz. Ich habe sie kennengelernt in der Gemeinde und dann haben wir sie zu Hause besucht. Kleine Zwei-Zimmer-Wohnung, in der sie gewohnt hat, bis heute noch wohnt. Und dann war sie da und erzählte uns mit leuchtenden Augen und Begeisterung, wie sie ihr Leben lang Verkäuferin in der Migros gewesen ist. Also Migros ist so eine Supermarktkette in der Schweiz, ne? Können wir vielleicht jetzt inkulturieren auf Deutsch und sagen, da schwärmt sie davon, wie sie ihr Leben lang Kassiererin bei Aldi ist oder so. Ne? Und jetzt in der ersten Moment habe ich gedacht, also damit bist du zufrieden? Solch ein Job, was ist denn das? Was machst du denn da? Also das ist ja keine besondere Ausbildung, die Leute siehst du nicht, du kannst nicht viel mit den Leuten reden. Und dann, als sie mir erzählt hat, habe ich gemerkt, Gott hat ihr diesen Auftrag gegeben. Sie hat dann gesagt, Gott hat mich gebraucht. Leute, die immer wieder gekommen sind, mit denen habe ich dann sprechen können. Die Lehrtöchter, also sie war ein bisschen alt, damals nannte man das nicht anders, nicht auszubilden, sondern Lehrtöchter. Da sagt sie, ja, diesen Lehrtöchtern, denen konnte sie etwas vom Glauben mitgeben, weil die haben da gelernt. Und die hat sie immer wieder erzählt und geredet, und da sind welche zum Glauben gekommen. Durch ihren Dienst als Verkäuferin bei der Migros. Und da habe ich mir gedacht, tatsächlich, es gibt viele Jobs, wo ich jetzt vielleicht sagen würde, das möchte ich nicht gerne tun. Also ich hoffe, es ist keiner beleidigt, der hier als Verkäuferin gearbeitet hat bei euch, wo er jetzt noch arbeitet. Oder heute sagt man ja nicht als Einzelhandelskaufmann oder so, ne? Ich heiße ja nicht Verkäuferin oder Kauffrau. Aber das ist ja nicht schlimm, das ist ja alles in Ordnung. Aber sagen wir, ich habe mir in diesem Moment das nicht als idealen Job vorstellen können, irgendwo im Supermarkt da an der Kasse zu stehen. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das nachempfinden könnt. Jedenfalls mir ging es so. Und da, ja, ich meine, ihr wart alle so still, habe ich gedacht, vielleicht beleidige ich euch alle, weil ihr alle denkt, also was hat derjenige gegen unseren Job? Auf jeden Fall habe ich mir dann gedacht, das ist nicht so toll, aber das fand ich als Herausforderung zu sehen. Jeden Platz, egal wo das ist, kann der von Gott sein. Und dann heißt es nicht unbedingt wegzulaufen. Ja, und dann ist es so, dann werde ich euch jetzt zum Abschluss, aus meinem letzten Durchgang, ein bisschen mit hineinnehmen in die Sprüche. Die Sprüche sind ja ganz toll, auch gerade was Arbeit angeht, nicht? Also, da will ich euch mal ein paar Sprüche vorlesen. Erstmal bei der Sache, davon sprechen die Sprüche viel, wie sieht das mit dem Fleiß aus, beziehungsweise mit der Faulheit aus? Ich lese mal nur ein paar Sprüche vor und ihr könnt euch ein Bild davon machen. Das soll eigentlich ethisch das unterstützen, was ich jetzt versucht habe, euch ein bisschen zu erklären. Wir fangen mal an mit Kapitel 6, Vers 6. Also die bekannten Verse sind ja richtig schön eigentlich, nicht? Besonders für denjenigen, der dann Arbeit hat, hoffentlich arbeitet. Gehe hin zur Ameise, du Fauler! Siehe an ihr Tun und lerne von ihr. Wenn sie auch keinen Fürsten, noch Hauptmann, noch Herrn hat, so bereitet sie doch ihr Brot im Sommer und sammelt ihre Speise in der Erde, in der Ernte. Wie lange liegst du, Fauler? Wann willst du aufstehen von deinem Schlaf? Ja, schlafe noch ein wenig, schlummere ein wenig, schlag die Hände ineinander ein wenig, dass du schlafest. So wird dich die Armut übereilen, wie ein Räuber, und der Mangel wie ein gewappneter Mann. Das sind ja sehr schöne an den Sprüchen, nicht? Die sind richtig bildlich. Man kann sich das richtig plastisch vorstellen und wieder mit der Ironie er da reinkommt. Nicht? Mach, bleib ruhig noch ein bisschen so. Nicht? Ja, bleib ruhig, mach ruhig ganz ruhig, bekümmere dich nicht. Aber dann, pass auf, dann geht es dir schlecht. Nicht? Oder es geht dann weiter, Kapitel 10, Vers 4. Kapitel 10, Vers 4. Da lesen wir, lässige Hand macht arm, aber der fleißigen Hand macht reich. Also hier eindeutig, es geht ja nicht darum, reich jetzt wie Bill Gates Milliarden zu scheffeln, sondern reich meint hier, du hast das, was du brauchst. Und da wird gesagt, wenn du deine Hand rührst, wenn du hier, naja, wie die Fleißige, ich meine, das wäre eine interessante Sache, könnten wir noch eine Stunde Zeit haben, dann lege ich euch auch gerne Sprüche 31 aus, das Lob der fleißigen Hausfrau, nicht? Also das ist ein ganz toller Vers, nicht nur für die Frauen, auch für die Männer. Also, aber da seht ihr, das ist das Vorbild. Nicht nur die Frau, weil sie war so hübsch und hatte so schöne Haare und so tolles Parfum und so tolle Kleider. Deshalb ist es die vorbildliche Frau, sondern solche Sachen werden da gar nicht erwähnt. Da merken wir, Fleiß ist in den Sprüchen ganz wichtig. Wolltest du etwas sagen oder? Ach so, okay. Ich meine, es könnte ja sein, dass du sagst, also bin ich nicht einverstanden oder so, ne? Und ja. Okay, dann Kapitel 12, Vers 11. Da lesen wir dann beispielsweise, wer seinen Acker bebaut, wird Brot in die Fülle haben, wer aber nichtigen Dingen nachgeht, ist ein Tor. Das heißt, der, also Tor heißt ja jetzt nicht irgendein Eingangstor, sondern das heißt, der ist blöd, nicht? Also der ist blöd, der so etwas macht. Oder Kapitel 12, Vers 24. Da lesen wir dann, fleißige Hand wird herrschen, aber lässige Hand muss frohen Dienst leisten. Also irgendwann wirst du dann dein Haus verlieren, das alles verlieren. Interessant ist auch noch Kapitel 14, Vers 23. 14, 23, da steht nämlich, wo man arbeitet, da ist Gewinn. Wo man aber nur mit Worten umgeht, da ist Mangel. Ja. Also, nicht? Ja. Ich meine, unser Micha Speth, den wir in der letzten Woche verabschiedet haben, ich habe euch ja gesagt, was der gesagt hat, dem habe ich diesen Bibelvers natürlich nicht genannt, ne? Also, weil der ist mir ja schon in den Sinn gekommen, aber ich habe gedacht, also nee, jetzt nicht noch Wasser auf seine Mühle hier oder so, ne? Ja. Wobei das, was hier gemeint ist, ist natürlich nicht, wo du arbeitest, was mit Worten zu tun hast. Das hat ein König auch getan, ein Richter. Nicht? Der hat ja auch Recht gesprochen, das war in Israel auch eine Arbeit. Sondern hier soll einfach bloß gesagt werden, vielleicht kennt ihr auch solche Arbeitskollegen, die nutzen jede Möglichkeit zu irgendeinem kleinen Schwätzchen, obwohl das nicht ihre Aufgabe ist. Es geht nicht darum, dass du etwas mit deinem Mund tust, dass du etwas erreichst. Meinetwegen auch die Propheten des Alten Testaments, die waren ja auch nicht faul, die haben ihre Arbeit gemacht, aber auch mit Worten. Sondern hiermit ist gemeint, derjenige, der Schwätzer, der immer noch redet, das werde ich tun. Und wenn ich einmal nächste Woche, das wird super sein, was ich dann noch mache. Und, aber er kommt, macht es nie. Es kommt, läuft nie. Oder jemand, der an der Arbeit immer nur irgendwas redet, das ist hier gemeint. Wer nur lauter immer redet, nicht? Also bei dem läuft das schlecht heraus. Oder dann lesen wir mal in Kapitel 15, Vers 19. 15, Vers 19. Der Weg des Faulen ist wie eine Dornenhecke, aber der Weg des Rechenschaffenden ist wohl gebahnt. Also ich meine, das wieder so schön bildlich. Da habe ich gesagt, der muss sich da durchquetschen, über bleibt da hängen und alles geht nur schief und es klappt nicht richtig. Dornhecke ist so gemeint, der kommt gerade noch durch, aber zur Hälfte seines Lebens, alles geht schief und das klappt nicht und so. So wie wenn du dich eine Dornhecke durchdrängen willst. Aber der arbeitet, der hat das, was er braucht, weil Gott ihn segnet und ihm hilft und seine Arbeit segnet. Das soll damit gesagt werden. Nun, dann lesen wir auch noch etwas weiter. 19, Vers 24. Das sind wir gleich durch hier, durch die Sprüche. 19, 24. Der Faule steckt seine Hand in die Schüssel und bringt sie nicht wieder zum Mund. Schönes Bild, nicht? Der ist so faul, selbst beim Mittagessen im Brakel, nicht? Dann die Hand, oh, das ist so mühsam, die Arbeit, oh, den Löffel zu nehmen und, oh, und der verhungert dabei, bis er das Essen im Mund hat, nicht? Da merken wir, das ist doch schön, richtig in der Bibel zu lesen, sowas, nicht? Das macht ja richtig, also Spaß, das mal vor Augen zu haben, wenn wir jetzt keinen sehen, der zu faul ist. Wenn ich jetzt meine, oh, was meine ich, bin ich ja vielleicht, dann ist das ein bisschen mies. Aber hier wird ja so übertrieben, dass wir dann auch selbst der Faule, der kann doch darüber lachen, kann er sagen, also okay, ich weiß, ich bin gemeint, ich soll mich ein bisschen am Riemen reißen, also tue ich das auch. Also hier, dann Kapitel 20, Vers 4. Da lesen wir beispielsweise 20, Vers 4. Im Herbst will der Faule nicht pflügen, so muss er um die, in der Ernte betteln gehen und kriegt nichts. Oder dann Kapitel 20, Vers 13. Da haben wir dann, liebe den Schlaf nicht, dass du nicht ahnen werdest. Lass deine Augen offen sein, so wirst du Brot genug haben. Das heißt nicht unbedingt, dass der Schlafasket hier mit gemeint ist, also gar nicht mehr zu schlafen, sondern hier nur so viel, wie du brauchst. Aber nicht, dass du sagst, also nochmal herumdrehen und nochmal schlafen und so. Also ganz praktische Tipps. Wir sehen, die Bibel ist auch ethisch manchmal ganz praktisch. Und ich weiß nicht, ob ihr das mal erlebt habt. Ihr könnt nämlich schlafen, und dann werdet ihr durch das Schlafen müde. Nicht? Also mir ging das so manchmal so, so als Jugendlicher, nicht weit entfernt, früher, lange, lange her, ne? Also, aber ich erinnere mich noch so knapp daran. Also das war so als Jugendlicher mal, ne? Dann so schön mal ausschlafen zu können. Ja, tatsächlich, jetzt kann ich das tatsächlich nicht mehr. Also spätestens, wenn wir mal am Wochenende ausschlafen, und spätestens um 8 Uhr kommt unser Sohn Samuel, Hallo, ich bin da. Und dann gibt es kein Schlafen mehr. Und er freut sich dann richtig. Und dann können wir ihm natürlich schlecht jetzt böse sein. Nicht? Dann ist er richtig froh. Er ist ausgeschlafen. Er will jetzt auch aufstehen. Mama, aufstehen. Papa, aufstehen. Nicht? Und das macht er so lange, bis wir dann auch aufstehen. Also selbst das. Aber sind da, eben da habe ich manchmal geschlafen. Also schlafen wollen. Und dann meinetwegen so bis 9, 10 Uhr. Und dann bin ich aufgestanden. Dann fühle ich mich richtig müde und kaputt. Habt ihr sowas auch mal erlebt? Ja? Und das ist hiermit gemeint. Das ist mit dem Schlaf gemeint, den Schlaf so lieben und dann sich selbst dahin zu bringen, dass man gar nichts mehr tun kann. Also ganz praktisch ist die Bibel auch. Oder Kapitel 24, Vers 30. Ich ging am Acker des Faulen entlang und am Weinberg des Toren und siehe, lauter Nesseln waren darauf und er stand voller Distel und die Mauer war eingefallen. Als ich das aber sah, nahm ich es zu Herzen und schaute und lernte daraus. Also wir sollen nicht nur auf den Bösen, auf den Faulen schauen, sondern daraus lernen und es anders zu tun. Und noch zwei Stellen dazu, Kapitel 26, 13 und folgende, das ist auch noch ganz schön. Der Faule spricht, es ist ein Löwe auf dem Weg, ein Löwe geht auf den Gassen. Ein Fauler wendet sich im Bett wie die Tür in der Angel. Der Faule streckt die Hand in die Schüssel und sie wird ihm sauer, dass er sie nicht zum Mund bringt. Ein Fauler dünkt sich weiser als sieben, die da wissen, verständig anzuantworten. Ja, also jetzt fragt ihr euch vielleicht, was mit dem Löwen ist. Warum schreit denn ein Fauler als ein Löwe auf dem Weg? Ja, es ist ungefähr so. Stellt euch mal vor, ihr wollt zur Arbeit gehen, nicht? Und ihr habt jetzt verschlafen, ihr könnt nicht zur Arbeit gehen. Und was macht ihr dann? Dann ruft ihr euren Chef an und sagt, da ist ein Löwe auf der Straße, ich kann nicht aus dem Haus heraus, ich muss zu Hause bleiben. Das ist das, was hiermit gemeint ist. Der kommt einfach nicht zur Arbeit, hat eine gute Entschuldigung. Naja, hier vielleicht in Prag wäre das nicht so glaubwürdig. In Israel gab es ja ab und zu mal Löwen, nicht? Aber hier müsst ihr ja irgendwas anderes erfinden, nicht? Aber um nicht arbeiten zu müssen. Also, das ist negativ. Und jetzt noch, will ich eure Geduld ja nicht zu sehr strapazieren, aber noch ein paar wenige Verse, wir wollen ja nicht bei dem Negativen stehen bleiben, ein paar wenige Verse, die uns wenigstens noch zum Abschluss so einen positiven Ausblick geben, wo wir dann sehen, Arbeit ist gut, wenn sie in dem Rahmen geführt wird, den Gott eingesetzt hat. Nicht zu viel, aber so, wie Gott sie von uns will. Also ich meine, ich möchte euch jetzt nicht noch auf den Sprüchen vorlesen, wie da die Ehrlichkeit gelobt wird, wie gesagt wird, dass wir durch Arbeit auch verantwortlich sind für andere und ihnen helfen sollen. Übrigens, das steht ja interessanterweise im Kolosser, genau, Kolosser 3, Vers 17 und im 1. Timotheus 5, Vers 8 und auch so Epheser 4, Vers 28, da finden wir nämlich, ehemals seid ihr faul gewesen, ich glaube, so ähnlich steht das da, aber jetzt arbeitet ihr und dann steht da, warum? Um andere helfen zu können. Ich glaube, das ist Epheser 4, Vers 28. Bitte? Genau, das ist das, was ich meine. Also das heißt, vorher, der hat verfault, der hat nicht gearbeitet, hat nur durch Stehlen seinen Lebenslauf gehabt. Jetzt sollt ihr arbeiten. Warum? Nicht, dass ich nur für mich habe, sondern damit ich anderen geben kann. Also das heißt, Arbeit ist auch nie nur für mich selbst und hat auch die soziale Verantwortung für andere. Also das ist auch, die anderen Verse sagen das so ein bisschen. Aber hier fand ich das besonders deutlich im Epheser 4, Vers 28. Also ehrlich arbeiten, aber nicht nur für mich, sondern auch für andere, an die ich dabei denke. Also, nur ein paar wenige Verse. Ihr glaubt es mir ja wahrscheinlich sowieso, dass das in den Sprüchen drin steht. Sprüche 2, Vers 7. Sprüche 2, Vers 7. Wer das mit hat, der kann gerade nochmal aufschlagen. Da finden wir dann Beispiel, er lässt den Aufrichtigen gelingen und beschirmt den Frommen. Also der Aufrichtige bei seiner Arbeit, den lässt er das gelingen, den unterstützt er. Im selben Kapitel, Vers 21, denn die Gerechten werden im Land wohnen und die Frommen darin bleiben. Das heißt, die Gerechten, das sind ja die Frommen, das sind die Fleißigen, nicht die Toren, die werden ihre Arbeit gerecht machen, Gott wird sie segnen. Es gibt dann aber auch Hinweise davon, dass wir von unserer Arbeit leben können, Kapitel 10, Vers 16, oder dass wir selbst geringe Arbeit tun können, Kapitel 12, Vers 5. Dann finden wir aber auch in Kapitel 16, Vers 16, eine Einschränkung von dem Ganzen, die wir uns auch vor Augen führen lassen sollen. Da steht nämlich, 16, Vers 16, Weisheit erwerben ist besser als Gold und Einsicht erwerben ist edler als Silber. Das heißt auch für den, der arbeitet, wir sollen sagen, das höchste Ziel ist nicht Geld zu verdienen, sondern das höchste Ziel auch unserer Arbeit soll sein, Weisheit zu erlangen. Jetzt müsste ich euch noch sagen, was ist Weisheit? Nicht? Das sind die ganzen Sprüche, sind davon voll, weil Weisheit ist das höchste Ziel des Menschen, des Christen, des Gläubigen. Und diese Weisheit soll uns wichtig sein. Das heißt also, wenn ich eine Arbeit tue, ist sie nicht, um Erfolg zu haben, nicht um nur viel Geld zu verdienen, sondern das erste Ziel unseres Lebens sollte sein, Weisheit, Nähe von Gott, Willen Gottes zu erfahren. Und hier wird Arbeit relativiert. Da merken wir nicht Arbeit über alles in den Sprüchen, sondern Arbeit hat ihren Zweck, aber das ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist die heile Verbindung zu Gott, ist die Ehrlichkeit, ist die Gerechtigkeit vor Gott, ist das die Erkenntnis der Wahrheit. Da steht dann sogar, finden wir an einigen Stellen, die Sünde zu Gott bekennen. Das ist das, was wir tun sollen. Wir sollen Sünde bekennen vor Gott, wir sollen mit Gott in Ordnung kommen, wir sollen unser Leben nach den Maßstäben Gottes gestalten, wir sollen Gott näher kennenlernen, ihm näher kommen, weil wir werden in der Ewigkeit ja mit Gott leben und da sind wir vorbereitet durch das, was wir hier kennenlernen. Das sagen uns die Sprüche auch an dieser Stelle. Weisheit ist besser. Kapitel 27, Vers 1 wird dann auch noch gesagt, dass wir nicht endlos planen sollen, sondern dass letztendlich alles in der Hand Gottes ist. 27, Vers 1, rühme dich nicht des morgigen Tages, denn du weißt nicht, was der Tag bringt. Also auch hier, denk daran, du kannst viel planen, du kannst viel auch beruflich planen, aber denk daran, Gott hat dein Leben in der Hand. Und deshalb ist es für uns wichtig, auch im beruflichen Bereich, auch bei der Arbeit, in Gott zu vertrauen. Er weiß, sind wir morgen arbeitslos, habe ich einen Job, bin ich gesund, bin ich krank, werde ich meinen Auftrag als Selbstständiger bekommen oder nicht, habe ich die Kraft, meine Arbeit zu tun. Und deshalb das Wichtigste ist die Bindung an Gott. Die Arbeit muss dem untergeordnet sein, sonst wird sie zum Götzendienst. Also wir sehen, nicht zu viel, nicht zu wenig, nicht aus nur Selbstverwirklichung, nicht fromme Entschuldigung, nicht arbeiten zu müssen. Ich hoffe, ihr habt jetzt ein paar Gedanken mitgenommen, die euch ermutigen. Dann, wenn ihr am Montag wieder an der Arbeit steht, eure Arbeit nachzugehen, sei sie zu Hause, sei sie im Betrieb, sei sie in der Gemeinde oder auch sonst wo. Und jetzt möchte ich zum Abschluss mit uns beten.